Guten Morgen und herzlich willkommen. Mein Name ist Inessa Brauer und ich bin Kommunikatorin, Podcasterin und Moderatorin. Ich hoffe, die Osterfeiertage waren für Sie im wahrsten Sinne des Wortes ein Fest. Heute ist Montag, um genau zu sein Ostermontag, der 1. April. Passt auf euch auf, bleibt gesund und jetzt gute Unterhaltung mit Episode 118.
Bäcker am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Der tägliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Herzlich willkommen am letzten Tag des langen Osterwochenendes. Mein Name ist Marcel Becker und ich hoffe, Sie haben sich in den letzten Tagen schon ein bisschen erholt. Es gibt für alle, die ihren Arbeitsplatz in einem Büro haben, zwei herausragende Themen, die in der Regel alle bewegen. Jeder hat dazu eine Meinung und sie sind auch immer präsent. Das eine, Hunde im Büro. Oft umstritten und irgendwie immer mit dem Potenzial ausgestattet, Ärger zu verursachen. Das andere Thema, mittlerweile auch schon ein Klassiker, Homeoffice bzw. die entsprechende Homeoffice-Regelung. Wir sprechen gleich mal über die, wie ich finde, sehr großzügige Homeoffice-Regelung beim Abendblatt. Aber vorher haben wir einen Mann in der Leitung, der von sich selbst sagt, ich bin als Taliban der Anwesenheitspflicht verschrien. Das könnte lustig werden, oder? Wir starten jetzt. Taliban der Anwesenheitspflicht. Das sagt Kai Diekmann über sich selbst und zwar bei unseren Podcast-Kollegen von Biz & Beyond. Und so sind wir auf das Thema gekommen. Kai war früher, klar, Bild-Chefredakteur, dann Mitbegründer der Social-Media-Agentur Story Machine. Sein Arbeitsverständnis aus dem letzten Jahrhundert würde regelmäßig mit den Jüngeren kollidieren, sagt er. Okay, der Konflikt mit der Generation Z, das ist jetzt kein unbekanntes Phänomen. Aber Kai, wie kommst du zu dem Image eines Anwesenheitstaliban? Bist du da immer so hinterher, dass die Leute bei dir live, ich sag mal, antanzen müssen?
Ich weiß gar nicht, ob es darum geht, antanzen zu müssen oder ob das nicht vielmehr eine Chance ist. Und weißt du was, ich sag immer, der Homo sapiens ist ja vor 300.000 Jahren nicht zur erfolgreichsten Spezies auf diesem Planeten geworden, weil er in der Höhle sitzen geblieben ist, sondern weil er rausgegangen ist und sich mit anderen gemeinsam organisiert hat. Das können andere Säuger nur sehr begrenzt. Das können Elefanten oder Affen nur in einer überschaubaren Zahl. Ameisen und Bienen können das mit ganz vielen. Aber wenn da was schief läuft, können die ihren Anführer nicht stürzen. Das konnte nur der Homo sapiens und deswegen sind wir erfolgreich geworden. Das ist ja auch das, was ich in meinem Berufsleben gesehen und erlebt habe als Lernender. Wovon habe ich denn profitiert? Ich habe davon profitiert, dass ich einen Willi Schmidt, einen Klaus Laras, einen Norbert Körzdörfer, einen Franz Josef Wagner jeden Tag und live erlebt habe mit ihren Anforderungen an uns. Ich habe davon profitiert, dass ich mich an Kollegen gerieben habe, dass wir über Dinge gesprochen haben. Also ich bin fest davon überzeugt, Journalismus entsteht nicht irgendwo einsam im Kämmerlein, sondern Journalismus entsteht vor der Kaffeemaschine, entsteht auf dem Gang. Und all das hat mit Homeoffice nun allerdings überhaupt gar nichts zu tun. Ich glaube einfach, dass der Einzelne besser ist, dass der Einzelne kreativer ist, weil wenn er sich mit anderen austauscht. Und das macht am Ende auch den Unterschied aus, ob du mit einem Unternehmen erfolgreich bist oder nicht erfolgreich bist. Meine Erfahrung in den 16 Jahren an der Spitze von Bild war, die letzten 10%, die dich als Unternehmen besser machen, die kriegst du nicht, weil du den Kollegen noch mehr Geld bezahlst und die kriegst du auch nicht, weil du noch klingendere Titel für die Kollegen erfindest, sondern weil sie für dich durchs Feuer gehen, weil sie jemanden erleben, von dessen Vision, von dessen Vorstellungen sie überzeugt sind, den sie beeindrucken wollen. Sie möchten sichtbar sein, sie möchten von ihm erkannt und registriert werden. Das alles, mein Lieber, geht im Homeoffice nicht.
Da gibt es ja dann auch immer diese Aussage von Arbeitgebern, über die natürlich ein Arbeitnehmer dann auch ein bisschen stolpert. So der eine oder andere Chef hat Sachen fallen lassen wie, naja, also wenn du bei uns Karriere machen willst, dann wirst du wohl eher anwesend sein müssen, weil wenn du nicht da bist, beachte ich dich auch gar nicht. Würdest du das mitgehen?
Also es ist in der Formulierung natürlich unglücklich, aber Ich glaube, eine Karriere konnte ich zum Beispiel, und ich habe hier angefangen als Volontär bei Springer, nur weil ich aufgefallen bin, weil ich mich nicht an die aufgestellten Regeln gehalten habe, zum Beispiel in Konferenzen, dass dann nur die Großen was sagen dürfen und die, die schon ganz lange dabei sind und die ganz Jungen, die dürfen zuschauen und sollen die Klappe halten. Nein, ich bin auffällig geworden, ich habe mich mit Vorschlägen gemeldet und das war der Grund, warum dann ein Willi Schmidt oder ein Wolfgang Christson sich für mich interessiert haben. Und so war das dann später im Bonner Bildbüro bei Hans-Erich Bilges auch. Und insofern ist der Satz natürlich richtig. Jemanden, den ich nicht sehe, den ich nicht erlebe, von dem kann ich auch nicht beeindruckt sein. Weißt du, lange bevor es auch nur den Gedanken an Homeoffice gab, hatten wir bei Bild immer das Thema, wie wählen wir Volontäre aus? Und du kennst ja auch die ganzen Tests, die da vorher verschickt werden. Da müssen dann irgendwelche Reportagen eingeschickt
aber
werden.
Aber hallo, ja.
Weiß immer nicht, wer die schreibt. Dann gibt es die berühmten Fangfragen. Ne? Also was wäre für dich eine Alternative zum Journalistenberuf? Und wehe, du trägst da irgendwas ein, dann bist du von vornherein draußen. Mich hat die Papierform dieser Bewerbungen nie überzeugt, weil das hatte sich ja längst rumgesprochen, was man dort schreiben muss und wen man fragen muss und wo die Fallen sind, sondern ich habe darauf geachtet, dass wir unsere Volontäre immer aus dem Kreis der Praktikanten auswählen, also aus dem Kreis derjenigen, die wir erlebt hatten, von denen wir einen täglichen Eindruck hatten. Und genauso bin ich ja auch zu Springer gekommen, weil ich dort ein Praktikum gemacht habe mit jemand anders zusammen und einer von uns beiden hat dann den begehrten Volontariatsplatz bekommen. Und insofern glaube ich, dass Anwesenheit natürlich ganz, ganz, ganz wichtig ist, wenn man in einer Gruppe, wenn man in einem Unternehmen erfolgreich sein will. Weißt du was, wenn du lauter Leute hast, die im Homeoffice sind, die entwickeln ja auch keine Bindung an das Unternehmen, an die Idee, an die Kollegen, an die Vorgesetzten, sondern das sind am Ende Söldner, die eine Aufgabe machen, diese Aufgabe für sich erfüllen und sozusagen den Erwartungen entsprechen. Aber wenn du erfolgreich sein willst, dann brauchst du mehr als nur Söldner. Ich übertreibe jetzt in die andere Richtung. Dann musst du fast sowas wie eine Sekte schaffen. Die müssen da leidenschaftlich dran glauben und dürfen nicht auf die Uhr gucken und müssen zusammen sein. Ich weiß noch, als ich 2 Jahre mal bei der Bunden war, da hatte Franz Josef Wagner, der mal Chefredakteur war, ununterbrochen Auseinandersetzung mit dem Betriebsrat und mit dem Arbeitsschutz, weil wir viel zu lange dort waren. Weißt du, was wir dann abends gemacht haben? Da gab es dann Kontrollen. Da ging der Arbeitsschutz durch und hat kontrolliert, ob alle brav zu Hause sind. Da haben sie uns in den Schränken versteckt. Und wenn die weg waren, sind wir aus dem Schrank rausgekommen und haben weitergearbeitet. Und das waren aber alles Zeiten, wo ich wahnsinnig viel gelernt habe, was mir dann später in meinem Beruf und in meiner Position als Chefredakteur irrsinnig geholfen hat.
Ja, also das sind natürlich jetzt so viele Dinge, die du da auf einmal angesprochen hast. Mal gucken, ob wir das alles noch in diesem Gespräch unterkriegen, weil das ist jetzt sehr weitreichend. Eine Sache möchte ich allerdings an der Stelle auch nochmal erzählen, weil du das gerade mit dem Verstecken in den Schränken angesprochen hast und mit Arbeitsschutz und Ähnlichem. Ich weiß nicht, ob du hier in Hamburg diese Aktion von Radio Hamburg kennst, die Radio Hamburg Top 800, die wir zu Ostern gemacht haben.
Ja, klar.
Und die es auch immer noch gibt. Und das Besondere daran war ja damals, dass zwei Volontäre, nämlich Stefan Heller und ich, uns das ausgedacht hatten und die anderen nicht Ostern arbeiten wollten, die Festangestellten. Die haben gesagt, lass die Idioten doch mal machen, hört ja eh keiner. Ist ein bisschen anders gekommen, aber das ist ja nur nebensächlich. Mittlerweile kann Radio Hamburg nicht mehr 2 Moderatoren dorthin setzen, die durchmachen, wenn man sie denn finden würde, weil uns jemand beim Amt für Arbeitsschutz verpfiffen hatte. Das ist tatsächlich vor 3 oder 4 Jahren dann mal tatsächlich den Bach runtergegangen. Die kamen und haben gesagt, ja, wir wussten schon immer, dass das irgendwie nicht ganz richtig ist, was ihr da macht, aber es hatte noch keiner sich beschwert und jetzt müssen wir aktiv werden. Die haben uns den Brief gezeigt. Es hatte tatsächlich jemand aktiv, wir haben nur Vermutung, wer das gewesen sein konnte und deswegen konnten wir das halt nicht mehr machen. Das ist dann natürlich immer ein bisschen bitter. Auf der anderen Seite, Kai, würdest du nicht vielleicht auch, also ganz vorsichtig mal gefragt in deine Richtung, zugeben, dass man es manchmal als Chef auch übertrieben hat mit dem, wie man die Leute ausgequetscht hat, oder sagst du, nur die Harten kommen in den Garten?
Natürlich übertreibt man das an der einen oder anderen Stelle. Und natürlich ist es als Chef auch immer ein Stück einfacher, weil du bist derjenige, der das Tempo bestimmt. Die anderen müssen dir hinterherlaufen. Und das ist viel einfacher, wenn man das Tempo bestimmt, dann auch durchzuhalten und zu wissen, wann erholt man sich mal eine Sekunde. Selbstverständlich hat es da Übertreibungen gegeben und deswegen ist es ja auch richtig, dass es Regeln für das Arbeitsleben gibt. Mir geht es um was anderes. Wenn ich im Homeoffice bin, dann erlebe ich all das, über was wir gerade gesprochen haben. Weder die Übertreibung noch die Untertreibung und dann fehlt mir ganz erheblich was. Und ich glaube einfach, wenn du ein junger Mensch bist und nicht die Chance hast, von den Älteren zu lernen, zu sehen, wie die das machen, zu sehen, wie die sich quälen, da liegt eine Lösung auf dem Tisch und dann sagt jemand, wisst ihr was, da liegt so eine Lösung auf dem Tisch, aber wir strengen uns jetzt nochmal an. Wir geben uns nochmal eine Stunde, wenn es diese Lösung nicht gäbe, wie machen wir denn dann weiter? Eine Idee davon zu bekommen, wie man einen Beruf auch ausfüllt, sich auf einer emotionalen Ebene mit Kollegen zu verstehen, zu lernen, im Team zu arbeiten und mit anderen Menschen auch möglicherweise zu führen. Das funktioniert alles nicht, wenn du im Homeoffice bist. Und frag mal umgekehrt übrigens Gründer, die nie angestellt waren, die immer nur mit sich alleine sind, wie die sich so nach 1, 2, 3, 4, 5 Monaten fühlen. Das ist der Grund, warum es Coworking Spaces gibt, um andere zu erleben. Nicht nur, weil es dort einen Kaffee gibt und weil man dort vielleicht einen WLAN hat, sondern einfach, um mit anderen zu sein. Der Mensch ist ein Social Animal. Das kriegen wir aus unseren Genen nicht raus. Das ist Teil unserer DNA. Und weil wir uns mit anderen organisieren und weil wir mit anderen zusammenarbeiten und zusammenleben, sind wir als Spezies auch erfolgreich. Und deswegen finde ich einfach, dass es insbesondere im Hinblick auf das Homeoffice, es da häufig eine Mentalität gibt, die da lautet, ich als Angestellter habe ich mit dem Homeoffice eine Chance, eine Anwesenheitspflicht zu umgehen. Was für ein Blödsinn. Was wir übrigens darüber hinaus vergessen, lieber Marcel, ist, dass es ganz, ganz, ganz viele Menschen gibt, die selbstverständlich gar keine Chance auf Homeoffice haben. Weil wir nämlich von ihnen erwarten, dass sie jeden Tag da sind. Ganz egal, ob sie Krankenschwester im Krankenhaus ist, ob es die Verkäuferin oder wen auch immer angeht. Die haben keine Chance auf Homeoffice. Die müssen einfach vor Ort sein, damit wir unser Leben angenehm gestalten können.
Kai, das ist lustig, dass du genau das ansprichst, weil hier in meinen Notizen für unser Gespräch steht, wie ungerecht ist es, wenn nicht alle Homeoffice machen können. Darüber hatten wir natürlich früher bei Radio Hamburg auch richtig Streit, weil die Moderatoren, egal wie die Situation draußen war, vor allem während Corona, die mussten kommen. Und danach gab es in dem Sinne ja auch für sie kein Homeoffice. Das ist immer die Frage, wie gehst du mit so einer Ungerechtigkeit dann auch um? Und ich finde, das ist tatsächlich ein großes Problem. Ich würde gerne noch mal ein Zitat von Carsten.
Marcel, ja. Nein, ihr musstet nicht kommen, ihr durftet kommen. Ich habe mich in Corona zum Teil gefühlt wie im Hausarrest. Und die Chance, irgendwo hinzugehen, sich mit anderen zu treffen, das war es doch, was wir alle versucht haben, das irgendwie zu unterlaufen. Und ich gucke mir heute viele, also auch im Medienbereich ist ja viel von diesem Homeoffice dann verlängert worden. Ich finde nicht zwingend, dass das viele Zeitungen und Zeitschriften zwangsläufig tatsächlich besser macht, ist nicht mein Eindruck. Und es ist ja auch interessant, dass ausgerechnet in den USA, also von wo aus das Homeoffice seinen Anfang genommen hat, so wahnsinnig viele, gerade besonders innovative, avantgardistische Unternehmen zurückkehren zu einer Anwesenheit im Büro, im Workspace, wie immer du es nennen willst.
Dieses Thema, wie viel Homeoffice man überhaupt gewähren kann oder sollte, das müssen wir auch gleich nochmal besprechen. Aber ich würde dich gerne nochmal, ich sag jetzt mal, mit einem Zitat konfrontieren von einem gewissen Carsten Maschmeyer. Der ist dir ja wohl nicht unbekannt. Wenn du jemandem nicht zutraust, zu Hause zu arbeiten, hättest du ihn gar nicht erst einstellen sollen, sagte er. Hat er übrigens der Bild-Zeitung gesagt, das nur mal nebenbei. Will ich natürlich erwähnen, die Quelle. Aber wie findest du diese Aussage?
nicht alles ist richtig, nur weil es von Carsten Maschmeyer kommt. Ich mag ihn ausgesprochen gerne, er ist überaus erfolgreich. Es gibt einen anderen Spruch, der lautet, du musst in einer Gruppe von Menschen nicht immer der Beste und der Intelligenteste und der Innovativste sein. Du musst aber dafür sorgen, dass wenn du diese Gruppe anführst, im Raum immer die Besten, Intelligentesten und Innovativsten um dich herum sind. Und wir hören nicht zu Hause irgendwo sitzen, sondern um dich herum sind. Ich wiederhole mich jetzt. Ich glaube, es ist die Gruppendynamik, die zu innovativen Lösungen führt. Es ist ein verrückter Austausch untereinander, der zu besonderer Kreativität führt. Und wenn ich mir ins Gedächtnis rufe, wie ist es eigentlich so gewesen mit wirklich spinnerten Ideen bei Bild, als wir das erste Mal auf den Gedanken gekommen sind, wir machen eine Zeitung in einer Auflage von 40 Millionen, wir machen eine Zeitung, da drucken wir nur 3D-Fotos. Es gab da mal eine Meldung, die deutsche Handschrift stirbt aus. Daraufhin haben wir eine Seite 1 gemacht bei Bild ausschließlich in der Handschrift. Und selbst die legendäre Schlagzeile, wir sind Papst, sowas entsteht doch nicht alleine zu Hause im Kämmerlein, sondern das entsteht, wenn ganz viele kreative Verrückte zusammen sind und sich ausprobieren und Dinge auf den Tisch legen und miteinander streiten, leidenschaftlich streiten. Und deswegen glaube ich, bringen wir uns um Chancen, sowohl für die Mitarbeiter als auch für die Unternehmen, für die Produkte, wenn wir dieses Potenzial nicht heben. Wir haben dort ein ganz anderes Problem. Wir haben das Problem, dass wir natürlich in einer Demografie leben, die den Kampf um das Talent zu einer der wichtigsten Überlebensfragen für viele Unternehmen gemacht haben. Und in diesem Kampf ums Talent werden natürlich wahnsinnig viele Zugeständnisse gemacht. Mein Kollege Philipp Jessen sagt immer, War of Talent is over, Talent has won. Ich glaube nur, dass wir an dieser Stelle die falschen Zugeständnisse machen. Work-Life-Balance, was heißt das eigentlich? Also ich hatte immer das Gefühl, dass ich mein Beruf mehr war nur als Gelderwerb, sondern es war ein Stück weit Berufung. Und ich war froh, dass ich das machen durfte. Und die Work-Life-Balance, ja, was war das? Ich habe für das gelebt, was ich gearbeitet habe. Und das war eine wahnsinns große Erfüllung und tue das auch heute noch. Und ich glaube, wenn wir Kollegen, wenn wir Mitarbeiter ins Homeoffice verbannen, dann nehmen wir ihm wirklich die Chance, kennenzulernen, was es heißt, wenn ein Beruf, wenn eine Tätigkeit eben nicht nur ein Stück weit Gelderwerb, sondern Leidenschaft und Lebenserfüllung ist.
Aber Kai, da müssen wir ja mal, also ich sag jetzt mal, ich schleudere dir mal so ein bisschen was entgegen, jetzt von der anderen Seite aus möglicherweise gedacht, ne? Also erstmal kann ich mir vorstellen, dass wenn du mit jungen Kollegen auch in deiner Firma darüber sprichst und ihnen das von deiner Warte aus so klar machst, wie du das siehst, dass denn der eine oder andere vielleicht innerlich die Augen verdreht und sagt, der alte weiße Mann spricht jetzt wieder zu mir. Weil da haben sich ja die
deswegen,
Zeiten,
deswegen sag ich
ja auch, Kai, die Zeiten haben sich ja durchaus geändert. Also man muss ja einfach mal sagen, dass junge Menschen nicht immer, aber oft eine andere Einstellung haben zur Berufsplanung, zum Brennen für den Job, wie wir beide das vielleicht noch von Alters her mitgebracht haben. Wie hast du es in deiner Firma denn geregelt bei Story Machine? Gibt es da eine offizielle Ansage, Homeoffice einen Tag pro Woche, zwei Tage oder gar nicht?
Also selbstverständlich war früher nicht alles besser. Aber es gibt auch Dinge, die sind auch nicht besser geworden. Und nicht alles, wo innovativ draufsteht, ist dann auch wirklich innovativ. Guck mal, vor 30, vor 40 Jahren, da wurde in Redaktionen noch gequalmt und wurde gequarzt. Und ich bin froh, dass das heute nicht mehr der Fall ist. Trotzdem bin ich auch immer wieder froh, dass ich an Weggebelung in meinem Berufsleben jemanden hatte, der mich zurechtgestupst hat und der mich darauf hingewiesen hat, wie ich erfolgreich sein werde und wie ich nicht erfolgreich sein werde. Und was viel wichtiger ist, wie ich glücklich werde. Und wie ich im Zweifelsfall dann auch unglücklich bleibe. Und das spielt für mich eine ganz wichtige Rolle. Meine Kinder oder ich als Kind habe auch nicht freiwillig zwingend Schwarzbrot gegessen und mir die Zähne geputzt. Und trotzdem war ich froh, dass mich jemand darauf aufmerksam gemacht hat, dass es vielleicht eine ganz gute Idee sein könnte. Und das gilt natürlich auch dafür, wenn junge Kollegen mit Vorstellungen von Beruf ins Berufsleben eintreten, dass man seine Erfahrungen weitergibt. Und wie gesagt, du hast zu Anfang darauf hingewiesen, ich bin als Anwesenheitstaliban verschrien. Das ist ja kein Kosewort, sondern...
Das war aber deine Aussage, ne? Das wird dir nicht nachgesagt, richtig, sondern es war dein eigenes Zitat.
Ja, richtig. Aber das ist eben, weil eben viele Kollegen mit mir nicht d'accord gehen, was ich dort... oder wie ich das sehe. Wenn du mich danach fragst, wie ist es bei Story Machine geregelt? Ich bin ja zum Glück nur Gründer und bin nicht in der Verantwortung wie Philipp Jessen. Aber ich sehe dort auch viele Dinge, die mir nicht gefallen haben. Also ich erzähle dir mal ein Erlebnis. Bei Story Machine gibt es Teamlunch am Montag und am Freitag, um halt diese Ecken attraktiv für die Kollegen zu machen, damit sie im Büro auch anwesend sind. Und dann habe ich mir das mal angeguckt und dann gab es doch tatsächlich Kollegen, die sind aus dem Homeoffice gekommen, haben sich ihre Box genommen und sind wieder ins Homeoffice gegangen. Und da hat gesagt, Kinders, wie irre ist das denn? Das Ding heißt Team Lunch und am Ende ist es hier nur eine Fütterung von Mitarbeitern. Das funktioniert doch nicht. Wir sind da laufend in Gesprächen. Da gibt es solche und solche Momente. Ich glaube auch übrigens nicht mehr, dass du das komplett zurückdrehen kannst. Und deswegen finde ich, müssen Lösungen sein, wo man einen Tag beispielsweise ganz klar definiert als Homeoffice-Tag. Ich würde mir wünschen, dass das bei uns in der Company der Freitag ist. Ehrlicherweise, Freitag war schon immer Casual Friday. Ich mache mir dann auch keine Illusion, was dann am Freitag noch gemacht oder nicht gemacht wird. Dass man auf jeden Fall eine verbindliche Regelung hat, weil es gibt auch ganz viele Kollegen, die möchten gerne im Büro arbeiten und die möchten auch gerne mit anderen zusammenarbeiten, die sich dann natürlich wiederum doof fühlen, wenn sie dann im Büro sind und da sind nur wenig andere. Dann funktioniert das eben nicht, sondern es geht ja auch darum, ein gemeinsames Arbeitserlebnis zu schaffen, zu kreieren. Und das bekomme ich nur dann, wenn die Leute wirklich da sind.
Diese Argumente, die fürs Homeoffice bei einigen Leuten sprechen, würdest du sagen, wenn du einen Moment mal innehältst und ganz ehrlich bist, hat das auf der anderen Seite das vehemente dagegen argumentieren, zumindest wenn es überhand nimmt, ne? Ich glaube, das haben wir ja jetzt rausgearbeitet, dass du sagst, es hat auch was mit dem Stil, es ist abhängig vom Stil des Chefs, wie er Arbeit definiert?
Selbstverständlich. Also ich habe immer gerne Chefs gehabt, die ich sehe, die ich erlebe, mit denen ich kommuniziere. Das war mir ungeheuer wichtig. Und ich habe das ja selber auch immer erlebt. Weißt du, wenn wir, als ich stellvertretender Chefredakteur war oder Politikchef, und wir haben in den Konferenzen zusammengesessen und der Chefredakteur war im Urlaub oder war sonst irgendwas, dann habe ich es immer so erlebt, dass die Anstrengung, der wir uns hingegeben haben, die war überschaubar. Wenn wir eine Schlagzeile hatten, waren wir sehr schnell zufrieden mit der Schlagzeile. Und das unterschied sich sehr von dem, was dann noch ein Klaus Larras oder ein Franz Josef Wagner von uns verlangt hätte. Der mir nochmal gesagt hat, bin noch nicht zufrieden, will nochmal nachdenken. Das ist ja jetzt nicht so ein... also zumindest habe ich das so erlebt, dass wenn wir wussten, derjenige ist nicht da, der ist auf Dienstreise im Urlaub oder sonst irgendwo, dass der Tag etwas entspannter angegangen worden ist. Das liegt wahrscheinlich auch in der DNA von Menschen und liegt wahrscheinlich auch in der DNA von Angestellten. Ich glaube im Übrigen, und so war meine Erfahrung im Homeoffice, als wir ja unfreiwillig 2020/21 zu Hause geblieben sind. Ich hatte auch ein echtes Problem, hier mit mir selbst umzugehen. Ich wusste auch nicht, wann darf ich denn jetzt aufhören? Und ist jetzt 18, 19 Uhr Schluss und darfst du dann schon ein Glas Wein trinken? Oder ist das noch nicht zulässig? Ich fand, dass das war nicht zwingend eine angenehme Situation. Marcel, um das nochmal klar zu sagen, ich bin nicht komplett gegen Homeoffice. Ich glaube auch nicht mehr, dass wir das 100% zurückdrehen können. Ich glaube nur, dass ein Übermaß an Homeoffice oder mehr als ein Tag Homeoffice nicht zu dem Erfolg führt, den wir uns vielleicht davon versprochen haben.
Diese Argumente von Menschen...
Weißt du was? Ja, das gilt übrigens selbst für weiß ich nicht, für den Controller, der eigentlich nur sich Tabellen anguckt. Auch der Controller ist ja ein soziales Wesen und muss sich mit anderen austauschen.
Ist das so? der arme Controller,
ich würde sagen, das ist so. Also ich will jetzt hier nicht nur von Kreativen sprechen, sondern ich glaube, das gilt am Ende für jede Tätigkeit. Die wenigsten von uns wollen alleine vom Computer sitzen und sich nicht mit anderen austauschen können.
Was hältst du denn von diesen ganzen Maßnahmen, die ja tatsächlich dann gestartet wurden, um zu sagen, ey, jetzt müssen wir mal die Offensive angehen und sagen, kommt zurück ins Büro. Das stieß ja in weiten Teilen dann nicht so auf Gegenliebe. Kickertisch, was du eben gesagt hast, Teamlunch und solche Geschichten. Sind diese Maßnahmen wichtig oder unterstützen sie dich nur dabei zu sagen, naja, viel muss auch aus der Stimmung an sich und aus dem Job an sich kommen?
Sowohl als auch. Also guck mal, als ich Bild-Chefredakteur war, da wusste ich, dass ich sehr, sehr, sehr viel Zeit in meinem Büro verbringe. Also habe ich in meinem Büro dann auch meine Möbel und meine Bilder an den Wänden gehabt, weil ich wollte mich da einfach wohlfühlen. Ich glaube, es geht zunächst einmal darum, dass sich Mitarbeiter auch wohlfühlen müssen in ihrem Arbeitsumfeld. Und ich glaube, wenn du mal eine Umfrage, Katja hat das gerade geschrieben in irgendeinem LinkedIn-Post, hat mir gut gefallen, wenn du eine Umfrage machen würdest unter Chefs, ne, wie soll eigentlich, sollen ihre Büroräumlichkeiten aussehen? Da würde auch keiner sagen, ja, die sollen eintönig sein, die sollen langweilig sein, die sollen uninspirierend sein. Trotzdem fragt man sich ja, warum viele Büros so aussehen. Und ich glaube, dass dort ein großes Missverständnis liegt, was zum Beispiel die Gestaltung einer Arbeitsumgebung angeht. Und auch das gehört ja zu Story Machine, dass wir uns von Anfang an darum bemüht haben, dort eine ganz besondere Arbeitsatmosphäre zu schaffen. Und du weißt ja, wir sind in einem ehemaligen Varieté-Theater, aber allein schon über die Location hinaus haben wir es so gestaltet, dass wir gesagt haben, die Antwort auf das Homeoffice ist das Office Home. Ich muss mich da so zufrieden fühlen, wie ich das möglicherweise in meiner Wohnung, in meinem Haus zu Hause auch tue. Und da haben wir zum Beispiel echt viel Arbeit investiert. Du weißt ja, dass meine Frau Katja Kessler das ja systematisch macht. Und das ist zum Beispiel für mich ein Ansatz, den ich tatsächlich für richtig halte, ob da jetzt ein Kicker steht oder kein Kicker. Das sind so Geschichten aus den Anfängen der Workspaces und Startups. Es geht vor allem darum, dass ich mich in einer Arbeitsumgebung richtig wohl fühlen muss, zu Hause fühlen muss. Die Antwort auf Home Office ist Office Home.
Wie sieht das denn eigentlich aus, wenn wir uns überlegen, was es Gutes gebracht hat, diese Diskussion anzustoßen? Also ich sag mal, wenn wir Homeoffice mal rausnehmen und sagen, das war die Startrampe dafür, dass sich Chefs und Firmen mehr Gedanken darüber machen müssen, wie sie eigentlich auf ihre Mitarbeiter zugehen sollen, beziehungsweise eine vernünftige Arbeitsatmosphäre zu schaffen. Also ich sag mal, mehr Verständnis, mehr Freiräume für alleinerziehende Mütter zum Beispiel. Ist das nicht eine gute Sache, die dadurch angestoßen wurde?
Also zumindest ist in vielen Chefetagen verstanden worden, dass wir darüber diskutieren müssen, wie wir Talent an uns binden. Weil, ich habe es eben schon erwähnt, in der falschen Demografie, in der wir leben, ist das die größte Herausforderung für die allermeisten Firmen. Finde ich die richtigen Leute, die das können, was ich hier brauche? Und da muss ich mir natürlich Gedanken darüber machen, wie gestalte ich das? Dass es Möglichkeiten geben muss für Mütter und auch Väter, beides in Übereinstimmung zu bringen, den Job und meine Aufgabe, meine Verantwortung als Vater oder als Mutter ist doch gar keine Frage. Da haben wir zum Beispiel bei Bild seinerzeit schon sehr früh reagiert. Ich habe allergisch reagiert, wenn bei uns jemand Vaterzeit beantragt hat und ist dann von anderen belächelt worden. Da bin ich dazwischen gegangen, weil ich das für komplett richtig finde. Du weißt, dass ich das Unternehmen Uber berate. Der CEO von Uber, Christoph Weikler, hat Elternzeit beantragt und genommen. Das finde ich total beeindruckend. Und das sind für mich eigentlich die neuen Formen. Und mit diesem Homeoffice begeben wir uns doch eigentlich nur in ein weiteres starres Instrument, was uns nicht weiterbringt.
abschließende Frage. Kann es auch sein, ich versuche immer noch so ein bisschen in die andere Richtung zu denken, weil ich, damit das nicht so langweilig wird, weil ich stimme dir leider in ganz vielen Dingen beim Thema Homeoffice zu, aber will das ja noch mal ein bisschen reflektieren. Haben Chefs auch vielleicht des Öfteren unter einem Kontrollzwang zu leiden?
Ich glaube, ja, und ich bin ja selber so ein Chef gewesen. Also ich war der Oberkontrolletti und in der analogen Zeit bei Bild war das auch richtig. Und ich glaube, es gab keine Redaktion, die hierarchischer strukturiert war als die von Bild. Da gab es den berühmten Balken, du kennst das, und da sitzt dann der Chefredakteur und links und rechts von ihm seine Stellvertreter. Und jede einzelne Bildunterschrift wird kontrolliert. Das war so ein bisschen wie König Arthurs
Tafelrunde.
Ja, ich hatte auch in der Zeit einen ganz einfachen Führungsgrundsatz, der lautete, in meiner Redaktion darf jeder machen, was ich will. Das hat sich in der digitalen Welt natürlich komplett geändert. Das geht so nicht. Die digitale Welt ist eine dezentrale Welt. Ich kann halt nicht jeden Tweet, jeden Post, jedes Instagram-Fotos eines Mitarbeiters vorher kontrollieren und freigeben, sondern ich muss mich darauf verlassen, dass die schon das Richtige tun in der Verantwortung für die Marke. Das heißt, auch die Rolle des Chefs ändert sich an der Stelle. Nicht mehr die Leistung kontrollieren, sondern dafür zu sorgen, dass in den richtigen Stellen die richtigen Leute sitzen. Das spielt natürlich eine Rolle, dieses Gefühl des Kontrollverlusts. Was für mich aber, und ich muss das immer wieder sagen, im Vordergrund steht, dass ich immer dort, wo ich gewesen bin und das Gefühl hatte, das ist eine erfolgreiche Redaktion, dass das Redaktionen waren, die als Team funktioniert haben, die als präsentes Team funktioniert haben, wo der Einzelne nicht gesagt hat, ich bin hier, weil ich einen Job mache von 9 bis 16 oder 17 Uhr, sondern weil man das Gefühl hatte, man tut mit Leidenschaft etwas, was einen selber wahnsinnig zufrieden macht. Und das erfährt man eigentlich vor allem und zuallererst in der Zusammenarbeit mit anderen. Und insofern glaube ich halt, ist zu viel Homeoffice, ist ungeregeltes Homeoffice auch für das eigene Glück kontraproduktiv.
Mir ist völlig klar. In den letzten Minuten hat sich der eine oder andere Hörer ordentlich aufgeregt. Aber vielleicht auch hier und da gesagt, oh, diese Aussage vom ehemaligen Chefredakteur der Bild finde ich ziemlich stark. Mir gefällt natürlich besonders gut die Geschichte, die Kai erzählt hat, wie er sich mit seinen Kollegen in den Redaktionsschränken versteckt hat. Wie auch immer, auf jeden Fall sehr informativ und dabei eine Menge zum Nachdenken drin. Deshalb danke an Kai Diekmann. Übrigens, falls sich jemand gewundert hat, gestern bei uns im Podcast zum Thema Digitalisierung der Medien zu hören, heute Homeoffice. Aber kurze Erklärung, diese Häufung war glatter Zufall. Kai ist mir zufällig vor die Flinte gelaufen und schwupp, habe ich die Gelegenheit genutzt und ihn zweimal interviewt. Zurück zum Thema Homeoffice. Vielleicht ist der eine oder andere daran interessiert zu hören, wie das denn beim Abendblatt geregelt ist. Homeoffice. Habe natürlich unseren Chefredakteur Lars Haider ins Podcaststudio gelockt, denn er ist der Entscheider. Lars, erinnerst du dich, wann du das erste Mal den Begriff, dieses Phänomen Homeoffice vor der Brust hattest? Ich würde tippen, da ging es um Corona oder fing das hier beim Abendblatt schon früher an?
Interessanterweise war es so, dass vor Corona wir, ich weiß gar nicht mehr vor welchem Hintergrund, mal gesagt haben, lass uns doch mal Pläne machen, was ist eigentlich, wenn wir nicht im Büro arbeiten können?
Einfach so,
das war so eine Idee, so, weil ich immer, ja. Ich bin ja immer jemand, der immer gern vorausschaut und so, und dann kam Corona und dann war das aber von heute auf morgen, diese Pläne gab es nicht und wir saßen alle plötzlich zu Hause und man wusste ja nicht, dass es auch funktionieren könnte. Und dann hat es ja so gut funktioniert, dass es heute ja schwerfällt zu sagen, lass uns wieder so arbeiten wie vorher, weil wenn du es den Leuten im Ernst sagst, sagen die, und warum? Was ist denn jetzt, was hat denn nicht funktioniert? Es hat extrem gut funktioniert. Es hat extrem viele Vorteile, Homeoffice. Und das hätten wir alle nie gewusst, wenn es Corona nicht gegeben hätte.
Du hast ja eben Kai Diekmann gehört, der argumentiert und sagt, es geht nichts um das persönliche Zusammentreffen, gerade in kreativen Berufen. Ich würde mal sagen, das geht dann wahrscheinlich gilt dann wahrscheinlich auch für Werbung, nicht nur für Journalismus, aber für all diese Berufe. Und das ist halt schon exakt, also man kriegt den Geist nicht mehr in die Flasche, aber es muss schon exakt geregelt sein. Also welche Vorteile, mal abgesehen davon, dass du als Chef natürlich gewisse Freiheiten hast und sagen kannst, wir machen das so und so, hat denn deiner Meinung nach Homeoffice nach Corona vor allem, während Corona ist es ja klar, welche Vorteile es gab, aber nach Corona?
Ja, wo soll ich da anfangen? Das ist ja, man müsste eher sagen, was sind denn die Nachteile von Homeoffice.
Also, fehlt dir die Gemeinschaft nicht, dass alle da sind, sage ich mal als Beispiel?
Ja und nein. Ja und nein. Es ist schön, ich finde es ja ganz schön, wenn, also es gibt theoretisch eine Regelung, dass wir sagen, nicht theoretisch, praktisch eine Regelung, man darf 2 Tage zu Hause machen und 3 Tage Homeoffice. 3 Tage sollte man nicht zu Hause sein. Aber was heißt das bei Reportern? Nehmen wir mal bei dem den HSV-Reporter, ja. Es wäre irrsinnig, wenn ich sagen würde, du 2 Tage darfst du von zu Hause arbeiten und 3 Tage musst du im Büro sein. Die Ansage ist doch eigentlich, du musst 5 Tage beim HSV sein. So, und deshalb ist das jetzt schon mal das Erste. Der zweite Punkt, wenn immer alle sagen, früher sind die ganzen guten Geschichten sind in der Küche, bei den Küchengesprächen entstanden.
Ja, kenn ich auch.
Kennst du auch? Ich habe an diesen Küchengesprächen teilgenommen und ich kann sagen, es ging fast nie um den Beruf. Es ging fast ausschließlich um private Dinge. Wie geht's den, ist auch interessant, wie geht's den Kindern und so weiter.
Ist aber auch wichtig fürs Verhalten und für den Zusammenhalt.
Ist alles wichtig für den, aber und Kreativität, ja, dass Kreativität entsteht, indem man Leute in einem Raum zusammensperrt. Mein Lieblingssatz, den ich am häufigsten gehört habe von Kollegen, sagt, weißt du, wann mir die Idee gekommen ist? Und sage ich, ach, ist immer irgendwas mit Wasser. Unter der Dusche, am Meer, beim Segeln, beim Schwitzen, beim Laufen und so. Also ich glaube tatsächlich, dass das Büro sowas wie Mittel zum Zweck ist. Du musst Büros haben für so kreative Leute wie uns, wenn sie Lust haben, in dem Büro zu arbeiten, wenn sie zu Hause nicht die gleichen Möglichkeiten haben, wenn sie hier vielleicht ruhiger arbeiten können. Aber in Wahrheit ist es in einem Beruf wie Journalismus, brauchst du maximale Flexibilität und Freiheit. Und ich glaube, Kai Diekmann sagt das deshalb, weil er eben jetzt nicht in seinem Storyline, die arbeiten ja nicht journalistisch, sondern die arbeiten ja eher wie eine Agentur, Beratungsagentur und so. Aber der Journalist muss doch unterwegs sein, der darf sich nicht so viel beschäftigen mit Leuten in der Redaktion, sondern muss sich mit Leuten außerhalb der Redaktion beschäftigen. Mein Lieblingsbeispiel, als wir noch alle hier voll waren, gab es mal eine Redaktionskonferenz und dann frage ich ja immer, habt ihr was erlebt? Und dann plötzlich gingen 6 Arme hoch. Und dann sagte der Erste, mir ist aufgefallen, der Edeka-Markt hat geschlossen. Und die anderen, das ist uns auch aufgefallen. Und welcher Edeka-Markt war das? Der gegenüber vom großen Burster.
So, gegenüber von der Redaktion.
Also das bringt mir nichts. Da bringen mir diese 6 Leute eher was, wenn sie in ihren Vierteln unterwegs sind und ihnen da was auffällt.
Also das, wenn ich das übertrage, bedeutet das aber auch, Homeoffice heißt ja nicht unbedingt, dass ich den ganzen Tag nur zu Hause sitze und in einer Jogginghose rumhänge.
Ich würde Homeoffice, also für mich ist sozusagen die Sache ist, wenn man sagt, man hat 2 Tage Homeoffice, dann heißt es sozusagen, man tatsächlich könnte man, wenn man wollte, 2 Tage mehr oder weniger komplett zu Hause verbringen, ohne in die Redaktion reinzukommen. Das ist ja die Definition so. Aber die Wahrheit ist natürlich, mein Prinzip ist eigentlich, 5 Tage weder Homeoffice noch in die Redaktion kommen, sondern unterwegs sein. Und ob die Leute ihre Geschichten dann im Volksparkstadion, in einem Café oder wo auch immer schreiben, das ist mir eigentlich völlig egal.
Du bist da aber auch, das muss ich dir jetzt mal zugestehen, ist ja immer schlecht, wenn man öffentlich über seinen Chef gut redet, aber ich sag's tatsächlich mal, ich finde es bewundernswert, wie wenig, ich hoffe, ich rede mich jetzt nicht um Kopf und Kragen.
Doch.
Du hast keinen Kontrollzwang. Du bist niemand, der hinter einem, also im übertragenen Sinne hinter einem steht und sagt, wie weit bist du, hast du schon, was hast du, sondern der einfach die Leute auch viel machen lässt im Positiven, trotzdem aber das Heft in der Hand hat und dafür sorgt, dass an bestimmten Stellen die richtigen Knöpfe, sag ich mal, gedrückt werden. Das ist mein Eindruck.
Wenn der Eindruck so entsteht, ist es ja gar nicht, will ich dem nicht widersprechen, aber irgendwie das Prinzip, also mein Prinzip ist immer das gewesen und das muss jeder für sich selber handhaben. Ich versuche mich bei der Redaktion mit Leuten zu umgeben, denen ich maximal vertraue und von denen ich weiß, was sie können. Wenn das so ist, muss ich sie nicht kontrollieren. Wenn ich sie kontrollieren müsste, denke ich mir immer so, könnte ich die Arbeit ja auch schnell selber machen. Und bei mir, mein Prinzip ist, Leute, das und das ist eure Aufgabe, macht das. Wenn ihr eine Frage habt, kommt gern zu mir. Wenn ihr ein Problem habt, kommt gern zu mir. Ansonsten habe ich da totales Vertrauen. Und ich glaube tatsächlich, dass auch sozusagen die Homeoffice-Quote und die Art und Weise, wie mit Homeoffice umgegangen wird, immer auch zeigt, wie groß das Vertrauen in der Führung in die Mitarbeiter ist.
Und dieses Vertrauen wird auch nicht missbraucht, ganz offensichtlich, denn du hast an der Regelung ja nichts geändert.
Was heißt also, entscheidend ist doch immer, wie sagt Helmut Kohl, was am Ende, was hinten rauskommt. Und da muss man gucken, funktioniert das? Ist das Hamburger Abendblatt erfolgreich? Sind die Leute zufrieden? Das darfst du ja auch nicht vergessen. Natürlich könnte man jetzt sagen, ihr kommt jetzt alle rein. Ich bin mir aber sicher, dass dann einige sagen, weißt du was, dann gehen wir woanders hin. Weil das, was mich junge Kollegen oder Kollegen, die wir einstellen, fragen, wenn sie so, wie ist es denn hier mit dem Homeoffice geregelt und so. Und trotzdem stimmt natürlich, dass man aufpassen muss, jetzt gerade wenn sich eine Redaktion erneuert, wie das ja permanent passiert, durch die Demografie insbesondere, dass die Leute sich irgendwie kennenlernen. Das ist schon wichtig.
Dieses Thema, wie sage ich mal, ist die Regelung fürs Homeoffice. Also ganz oft ist das ja so vordergründig so in den Raum gestellt, als wenn alle immer im Homeoffice sind. Das ist ja Quatsch. Also da gibt's ja die wenigsten Firmen, bei denen das möglich ist und auch überhaupt Sinn macht. Also kommt's ja darauf an zu sagen, Vertrauen, ganz wichtig, die Mischung muss es sein. Weil sonst glaube ich tatsächlich, ich bin mir bei der Kreativität nicht hundertprozentig sicher, aber woran ich auf keinen Fall glaube, ist, dass wenn du zu viel im Homeoffice bist, dass du dann noch die Bindung zum Unternehmen hast. Da glaube ich nicht dran. Ich glaube, das ist ein Problem.
Das wird sich zeigen. Wir haben jetzt tatsächlich schon Erfahrungswerte, ne? Wir sind jetzt im fünften Jahr mit Homeoffice. Fünftes Jahr, stimmt das? Ja. 2019. Wir haben jetzt nicht, dass die Bindung abnimmt. Wir haben jetzt auch nicht, dass ich das Gefühl habe, die Leute arbeiten weniger oder weniger gern beim Abendblatt. Also, ich kann das nicht, ich kann das jetzt aus der Erfahrung, die wir hier machen, nicht bestätigen. Ich kann aber nur bestätigen, wenn man versuchen würde, wieder vor die Zeit von Corona anzuknüpfen, das wäre so, als wenn man auch versuchen würde, jetzt in unserem Beispiel wieder an den Workflows von der Herstellung von Papierzeitung anzuknüpfen. Vielleicht ist es auch so, es funktioniert so gut und gibt den Leuten so viel Freiheiten und hat ja in vielen Punkten so viel Vorteile. Also, viele Leute sparen sich wichtige Fahrtwege. Ne? Wie absurd war das früher? Ich kenne das noch als Lokalreporter. Da habe ich in Winterhude auf der Uhlenhaus gewohnt. Von der Uhlenhaus in die Redaktion, Innenstadt. Von der Innenstadt dann zu einem Termin nach, frag mich nicht, Wandsbek. Von Wandsbek wieder in die Redaktion, um den Text zu schreiben, wieder zurück in die auf die Uhlenhaus. Was für ein Quatsch! Zumindest die Fahrten in die Redaktion hätte ich mir ersparen können. Und unsere Leute verbringen jeden Tag im Schnitt 45 Minuten eine Fahrt in die Redaktion. Wenn man das sparen kann und wenn die das dann lieber in die Recherche geben oder nochmal genau auf den Text zu gucken und so, und das tun die. Die Leute sparen ja nicht die Anfahrtswege und arbeiten deshalb weniger, sondern im Gegenteil. Dann hat das doch, also wie gesagt, hat das nur Vorteile und das mit der Kreativität, da kann man jetzt mal gucken, ist das Abendblatt kreativer gewesen, besser gewesen, als alle hier gesessen haben? Woran bemisst man das? Gibt es viele Parameter und man kann sagen, nee, war es nicht. War auch nicht schlechter, aber es war auch nicht besser.
Ja, und ich glaube, du hast natürlich einen ganz wichtigen Punkt eben angesprochen. Wie willst du das jungen Kollegen heutzutage noch erklären, dass es kein Homeoffice gibt? Das kannst du vergessen.
Ja, und es kommt so viele Sachen dazu, dass das können die jungen Kollegen und sich gar nicht. Was waren denn vor der Zeit von Corona? Was waren die 2 bis 3 größten Kritikpunkte in der Redaktion? Erstens, die Lärmbelastung in den Büros. Ich kann nicht in Ruhe schreiben.
Großraumbüros.
So, klar. Zweitens, trockene Luft, stickige Luft. Ich hab Kopfschmerzen, mir tränen die Augen etc. Ja. So, das waren die beiden Hauptthemen. Haben wir nicht mehr. Gibt's nicht mehr. Und diese Freiheit ist, glaube ich, diese Freiheit führt auch dazu, dass man sich besser selber organisieren muss, dass man unternehmerischer denkt, dass man effizienter denkt. Und nochmal, ich glaube, es gibt eine Korrelation zwischen, wie viel Vertrauen hast du als Chef in deine Mitarbeiter und wie viel Homeoffice erlaubst du ihnen? So. Und dazu gehört ja auch übrigens, dass diese ganze Hierarchie-Denken auch nochmal, finde ich total super. Homeoffice, wenn wir machen ja Konferenzen, ne, aber die machen wir halt hybrid, also meisten Leute sind da meistens am Bildschirm. Und auch das führt dazu, dass das Ganze demokratisiert wird und offener wird und klarer wird. Also man hört schon, ich bin ein großer Anhänger von Homeoffice.
Ja, und eine Sache zum Schluss auch noch, was ich tatsächlich, ich finde, es gibt auch Nachteile, aber das haben wir ja nun alles hinlänglich erörtert. Und vor allem ist es ja wichtig, dass jemand auch von oben herab, nicht von oben herab ist das falsche Wort, aber von oben einfach sagt, wir leben das so, ich lebe das mit und ich gebe euch den Freiraum, damit ihr das auch ausleben könnt. Ich finde, Konferenzen gehen schneller vorbei, wenn sie digital sind. Ich habe das Gefühl, die Leute sind nicht mehr so in diesem, ach, ich lehne mich mal zurück und jetzt können wir doch mal gucken und jetzt hat der ja noch eine Idee und was hast du denn am Wochenende gemacht und nochmal Fußball kurz besprechen. Da ist schon ein bisschen mehr Zack-Zack
hinter. Da ist mehr Zack-Zack hinter, weil darf man auch nicht vergessen, dass allein die Anwesenheit im Büro heißt ja nicht gleich, dass man gearbeitet hat früher. Also das kann ich von mir selber sagen. Also tatsächlich, wenn alle sagen, ich bin zu Hause effektiver, das gilt für mich auch. Ich bin zu Hause schlicht viel effektiver. Voll hier trifft man den einen und trifft den anderen. Och, ich gehe nochmal schnell einkaufen. Och, jetzt mal ein bisschen längere Mittagspause und so. Also wenn da die Sorge bestehen sollte, die Effektivität hat durch das Homeoffice sicherlich, ist komplett gesteigert worden. Und nochmal, ich habe auch zu viele Führungskräfte in verschiedenen Podcasts, die ich mache, getroffen, die immer gesagt haben, ja, die müssen ja schon da sein, ich muss ja sehen, was die tun. Und ich muss ja auch, eine sagte immer, ich muss ja auch spüren, wie viele Mitarbeiter unter mir sind. So, klar. Oh,
das ist ja eine Ego-Nummer dann.
Ja, aber. Das ist natürlich, aber da, ich glaube, das ist vielleicht auch ein Problem, wenn du dann so sozialisiert bist und sagst, ich muss doch die Leute sehen. Weißt du, so ein bisschen wie die sagen, das es soll ja auch noch Chefs geben, die ihrer Sekretärin sagen, verbinden Sie mich mal mit Herrn Müller. Ja. Oh, dann ist es halt so, aber es ist halt, glaube ich, passt nicht in die Zeit.
Vielen Dank, Lars Heider, unser Chefredakteur hier beim Abendblatt. So, Episode 118 ist durch. Für morgen hat mich unser Producer Sebastian Günther verdonnert, die Seiten zu wechseln. Er hat ein großes Hintergrundspecial vorbereitet und zwar über ein Radio-Event, welches aktuell gerade auf sein großes Finale zuläuft, die Radio Hamburg Top 800. Sebastian möchte morgen bei uns die Anfänge dieses Events beleuchten. Ist ja eine Hamburgensie und dazu kommt dann eine Moderatorin der ersten Stunde zu uns ins Podcaststudio, nämlich Katrin Lehmann. Und aus irgendeinem Grund möchte Sebastian mich zur Top 800 auch interviewen. Wer die Geschichte nicht kennt, die Auflösung kommt dann morgen von Sebastian. Danke fürs Zuhören an diesem langen Wochenende. Bis morgen und bye bye.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.